Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mal wieder CHRO Talk. Und ich habe heute eine Dame hier an den Mikros sitzen, mit der ich schon lange sprechen wollte, die ich auch immer mal wieder gesehen habe auf verschiedenen Events. Und wenn man so auf LinkedIn schaut, dann hat die einen ganz spannenden Weg gemacht. Durchaus einen anderen Weg als viele, viele andere. Ich denke, das spricht für sie und auch für das Unternehmen, wo sie ist. Setze ich jetzt mal voraus. Kann sie natürlich gleich selber was zu sagen. Es ist Miriam Sternitzky. Sie ist Chief People Officer bei Westwing. Herzlich willkommen, Miriam. Ich freue mich total, dass du am Start bist heute.
Vielen Dank, Gero. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Das ist mir eine große Ehre.
Ja, mir auch. Ich muss erstmal so starten. Ich hatte das ja eben schon in der Anmoderation gesagt. Dein Lebenslauf ist in heutigen Zeiten schon was Besonderes. Und das kann ich sagen, weil ich ja viele Leute interviewe und dann immer auf die Lebensläufe gucke. Und die meisten, die in so einer Position sind wie du, die haben verschiedenste Stationen in verschiedenen Unternehmen gehabt. Du hast auch verschiedenste Stationen gehabt und ich bin mir sicher, dass du gleich sagen wirst, gehe ich von aus, das fühlte sich dann oft auch immer wieder ganz anders an. Aber das war alles in einem Unternehmen. Du hast da also wirklich eine tolle Karriere hingelegt und das finde ich beeindruckend und auch echt schön, dass es sowas noch gibt. Du bist bei Westwing schon über 9 Jahre, fast 10 Jahre, wenn LinkedIn aktuell ist, gehe ich bei dir von aus. Du bist heute Chief People Officer, hast mal angefangen als HR Generalist. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie bist du bei Westwing überhaupt gelandet? Übrigens zu einem Zeitpunkt, als Westwing noch ein ganz anderes Unternehmen war als heute, gehe ich auch mal von aus. Und wie sich das so angefühlt hat über die Jahre.
Oh ja, du sagst es. Also tatsächlich im Juni werde ich mein 10-jähriges Jubiläum bei Westwing feiern. Und ich bin damals im Juni 2016 ziemlich cool hinter den Ohren bei Westwing gestartet. Wie kam ich da hin? Ja, tatsächlich habe ich mich davor auch schon während des Studiums so ein bisschen ausprobiert, verschiedenste Unternehmen und Umfelder kennengelernt. War erstmal im Konzern bei der Allianz. Da habe ich gemerkt, das ist so gar nicht das Richtige für mich. Also da haben sich die Räder dann doch ein bisschen zu langsam gedreht. Und dann dachte ich, ja, probiere ich mal was ganz anderes aus. War mal in der Beratung bei Bain & Company, dann in der Personalberatung bei Michael Page. Habe aber gemerkt, irgendwie ist das schon so wirklich das HRler, nicht das Beraten oder irgendwie Personal vermitteln, was mir Spaß macht. Das heißt, ich möchte HR in-house machen. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn ich Konzern, dann noch Start-up. Und dann war ich bei Scalable.capital. In der ganz, ganz frühen Phase, noch vor Go-Live, also wirklich ganz am Anfang der Gründung. Und das war dann das Gegenteil von Konzern. Das war dann so richtig schön chaotisch. Und ich habe gemerkt, irgendwie, also es ist schon cool, aber so ein bisschen was dazwischen wäre für mich optimal, zwischen Start-up-Chaos und irgendwie Konzernstrukturen. Und Westwing war ja damals 5 Jahre alt, also gerade so in dieser Phase auf dem Weg zum Scale-Up. Und ich kannte Westwing auch schon von Kundinnenseite. Und als ich dann da die Rolle gesehen habe als HR-Generalist, war ich Feuer und Flamme, habe mich sofort beworben und mich interessanterweise für die Rolle entschieden, aus genau dem Grund, dass ich auch das Gefühl hatte, das ist ein Unternehmen, da kann ich wachsen. Ich habe nämlich, was das Einstiegsgehalt angeht, ein deutlich lukrativeres Angebot gleichzeitig auf dem Tisch gehabt, hatte aber irgendwie schon so das Gefühl, nee, du machst es bei Westwing entgegen sämtlicher Ratschläge von Familien und Freundinnen. Und ja, bereue es nicht, würde ich mal sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Also Westwing hat ja einen kometenhaften Aufstieg hingelegt über die Jahre. Wie viele Leute hatte Westwing, als du damals angefangen hast? Weißt du das
noch? Ja, es waren ein paar hundert. Ich glaube schon, also relativ groß, ich würde sagen wahrscheinlich so 400, 500. Und du sagst es, also kometenhafter Aufstieg. Ich würde sagen, es war eine Achterbahnfahrt auch ein bisschen. Jetzt sind wir meiner Meinung nach bei dem kometenhaften Aufstieg. Aber es war eine echt spannende Phase. Und du hast eingangs gesagt, du glaubst, das Westwing damals ist nicht das Westwing heute. Absolut. Also für mich hat es sich eher angefühlt, als wäre ich irgendwie in 5, 6 verschiedenen Unternehmen tätig gewesen. Also diese Scale-Up-Phase, so ein bisschen das Erwachsenwerden, 2018 Börsengang, auch nochmal irgendwie was ganz anderes. Und zur Personalleitung wurde ich im März 2020. Also gerade so zu Beginn der Corona-Pandemie, was in sich schon mal eine große Challenge war. Und dann, ja, die letzten 6 Jahre in der Personalleitung waren wirklich ein Rollercoaster. Also erstmal unfassbar starkes Wachstum während Corona. Du kannst es dir vorstellen, in den Lockdowns, alle bleiben zu Hause, wollen sich das zu Hause schön machen. Ja, und dann waren die Lockdowns vorbei. Und alle Menschen wollten raus, reisen, in Restaurants. Kein Mensch hat mehr Geld irgendwie ausgegeben für E-Commerce und schon gar nicht für Home and Living. Das heißt, tatsächlich so die letzten Jahre waren wirklich geprägt auch von einem großen Turnaround in unserer Strategie, aber auch in unserer Organisation. Du hast jetzt nach der Teamgröße gefragt. Wir sind jetzt aktuell bei circa 1.300. In der Peak 2022 waren wir bei 2.800. Also kannst du ja ausrechnen, wir haben das Team mehr als halbiert in den letzten Jahren, Standorte geschlossen, Lager konsolidiert, Tooling eingeführt und wirklich harte Entscheidungen getroffen. Und jetzt aber ist es eben schön zu sehen, wir sind aus diesem, ich sag mal, Tal der Tränen wieder raus. Man sieht, es waren die richtigen Entscheidungen und jetzt eröffnen wir gerade ein Land nach dem nächsten, einen Store nach dem anderen. Und es ist richtig schön, diese Meilensteine auch mit dem Team zu feiern.
Wahrscheinlich auch gut, nach der ganzen Konsolidierungsphase mal mit den auch schönen Themen wieder zu tun zu haben, wo man vielleicht aufbauen kann und wo man merkt, es geht nach vorne. Ist immer so, aus so einer HR-Perspektive sind ja auch die vermeintlich nicht so schönen Themen immer noch interessant, weil man sehr viel lernen kann dabei. Ne? Also das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, das macht zwar nicht immer Spaß, lehrreich ist es dennoch, und wenn dann die Kurve auch wieder nach oben geht, und man weiß, das war richtig, das zu tun, dann hat man natürlich auch das Gefühl, dass das keine fatale Lebenszeit war. Also ja. Ne, das hatte ich mir schon so gedacht bei Westwing als Unternehmen, dass du in der HR-Rolle da sehr, sehr viele unterschiedliche Phasen erlebt hast. Und die jetzt im Moment eine ganz andere Herausforderung wieder mit sich bringen. Also dieses Wachstum in verschiedenen Ländern. Sehr spannend. Wie stark bist du da involviert?
Ja, also erstmal kann ich nur sagen, du sprichst mir so aus der Seele. Also rückblickend kann ich sagen, war diese Krise sowohl für mich persönlich als auch für unser Standing und den Impact von HR das Beste, was uns passieren konnte. Also A, ich bin persönlich unglaublich gewachsen, aber auch als Team konnten wir natürlich nochmal ganz anders unseren Einfluss und den Mehrwert, den wir mitbringen, unter Beweis stellen. Denn das Was in so einer wirtschaftlichen Situation, das kannst du ja nicht beeinflussen, aber das Wie, wie gehen wir damit um, wie führen wir das Team da durch, da hast du einen unglaublich großen Hebel. Also insofern, das wollte ich kurz noch loswerden, bin ich absolut bei dir. Bei der Expansion ist es total spannend. Also natürlich sind wir da sehr stark involviert. Ich bin tatsächlich auch Teil des C-Levels bei Westwing. Gesagt, der Titel ist aber eben auch so, dass ich wirklich im Executive-Team vertreten bin. Das ist was, für das ich lange und hart gekämpft habe. Also gestartet bin ich in der Personalleitung als Head of HR. Damals die Berichtslinie noch an den CFO und das damals noch, wir nennen es inzwischen People and Culture, damals noch HR-Team, war tatsächlich Teil der Finance-Organisation. Also es war auf dem Weg dahin, diesen berühmt-berüchtigten Seat at the Table zu bekommen. Aber heute ist es eben so, dass ich deswegen von vornherein in sämtliche Überlegungen, welche Länder sind attraktiv für uns, wie würden wir das abbilden, einbezogen bin. Und dann natürlich auch in die Überlegung, brauchen wir Headcount vor Ort. Ein Learning aus der Vergangenheit ist, dass wir nicht mehr in jedes neue Land, das wir bedienen, auch gleich irgendwie ein Office bauen und am besten noch ein Lager dazu, sondern eben auch überlegen, was können wir vom Headquarter aus abbilden, welche vielleicht Funktionen machen trotzdem Sinn international oder wo macht es dann wirklich auch Sinn, vor Ort ein Team aufzubauen? Und so war jetzt zum Beispiel das letzte Land, in das wir expandiert sind, die UK. Und nach dem Brexit natürlich auch ein gewisses Level an Komplexität, wo wir tatsächlich eben auch gesagt haben, da kommen wir nicht drum rum, da brauchen wir ein lokales Team, auch ein lokales Lager. Und ja, da glaubt man ja manchmal nicht, was da alles dann doch dahinter steckt an Team-Setup und Aufgaben, die man von HR-Seite erklären muss.
Dieser Seat am Table, ich finde das schön, dass du es selber angesprochen hast. Die Frage wäre sonst sowieso von mir gekommen, weil das ist ja klar in dieser HR-Thematik, dass das immer wieder hochploppt. Ich gehe mal davon aus, der ist hier nicht nachgeworfen worden, sondern du hast ja schon gesagt, das war durchaus ein Struggle. Und meine Wahrnehmung ist oft, wer diesen Seed bekommt, der kriegt ihn ja in der Regel oder die kriegt ihn ja in der Regel dadurch, dass man eine Strategie hat, die sich sozusagen an der Gesamtstrategie orientiert, eine HR-Strategie, dass man die Sprache des Managements spricht, Zahlen, Daten, Fakten und dann entsprechend argumentiert. Und das ist ja verbunden auch mit einem gewissen Risiko. Man muss sich ja positionieren und sagen, ich glaube, das ist der richtige Weg aus einer HR-Perspektive. Und ab dem Zeitpunkt, wo man das macht, ist man messbar. Wie war das bei dir? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
Ja, super spannend die Frage. Ich finde eben auch, so oft wird das so eingefordert von HR-Seite, aber ich finde eben auch, es ist richtig, dass man diesen Platz nicht geschenkt bekommt, dass man ihn sich erstmal verdienen muss und einen gewissen Mehrwert einfach auch aufzeigen muss und natürlich auch einfach ein Businessverständnis. Und wie du richtig vermutet hast, ich habe das eingefordert, ich habe dafür gekämpft. Also damals als unser damaliger CEO, Gründer-CEO Stefan mir gesagt hat, dass sie mich gerne als Personalleiter hätten, habe ich direkt gesagt, klar, habe ich total Bock drauf, ich will das machen, aber ich will es anders machen. Ich will uns wirklich als strategischen Partner positionieren. Ich will an dich reporten, nicht an den CFO. Nichts gegen den CFO, aber du weißt, was ich meine. Und ich werde Teil des Executive Teams sein. Und ja,
Stefan hat sofort direkt gesagt, yo, tick, 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 machen wir.
genau. Nein, leider nicht, sondern genau wie du vermutet hast, der hat halt auch gesagt, ja, okay, du hast die Chance, aber beweis halt mal, dass du das drauf hast. Und da ist interessant, genau das, was du gerade gesagt hast, man muss die Sprache des Business sprechen. Jetzt bin ich tatsächlich gelernte Psychologin, also ich habe Psychologie studiert, nicht BWL. Und was ich damals realisiert habe, war, ich muss jetzt meine Hausaufgaben machen. Also wenn ich da mitreden können will, dann muss ich eine P&L lesen können. Dann muss ich sofort checken, irgendwie bei SG&A-Kosten, sind wir da gut aufgestellt oder gibt es da Potenzial? Und das war für mich wirklich anfangs wie Vokabeln lernen, um da wirklich die Lücke zu schließen. Ich muss sagen, mir hat das aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann gab es tatsächlich die Corona-Pandemie so ein bisschen als Katalysator. Also dadurch hatten wir natürlich die Möglichkeit, von einem Tag auf den anderen uns ein Konzept zu überlegen, wie funktioniert irgendwie Westwing im Homeoffice? Wie vernetzen wir die Teams? Wie supporten wir Führungskräfte? Wie halten wir das Team zusammen? Vieles auch wirklich an Initiativen, die wir da super schnell auf die Beine gestellt haben, sei es jetzt irgendwie Policies, sei es jetzt Trainings und so weiter, die wirklich einen großen Einfluss hatten. Und dann war es ganz interessant, weil ich dann einfach immer wieder gesagt habe, Stefan, ich möchte gerne dieses Thema im Executive Team pitchen oder ich würde gerne das mal diskutieren. Ich habe da die Idee. Und wie du sagst, man muss meinungsstark sein. Also wer da eine Exekutive ist und nur ausfüllt, was von oben vorgepredigt wird, der wird es dann nicht entschaffen. Und so habe ich wirklich fast jede zweite Woche irgendwie ein Thema angebracht und irgendwann meinte Stefan dann, ja, Miriam, du bist sowieso bei jedem Executive Team Meeting dabei, weil du immer irgendwas hast, was du diskutieren oder pitchen möchtest, dann machen wir es halt einfach offiziell. Deswegen, das ging dann schneller tatsächlich, als ich selbst gedacht habe und sicherlich schneller, als Stefan das erwartet hätte. Aber ja, ich glaube, da muss man halt wirklich, wie du sagst, dranbleiben und nicht argumentieren über den Platz an sich, warum man den verdient hat, sondern argumentieren über eben die konkreten Initiativen, die man da positionieren möchte.
Ja, genau. Es geht darum, eigentlich Beweise zu schaffen. Und dann passiert das oft auch en passant, weil man es einfach macht. Ne? Mhm. Und dazu gehört halt auch dieser Mut, sich aufzustellen. War dir das von Anfang an klar? Du hast ja gerade so ein bisschen so erzählt. Ne? Also die Leitungsstelle, ja gut und schön, aber eigentlich kann man mehr draus machen.
Das war mir tatsächlich von Anfang an klar, aber tatsächlich aus der Frustration raus, wie es war, HR zu leben ohne diesen Seat at the Table. Ich war damals nicht Personalleitung, aber second in line, war damals Teamleitung für unser Business Partnering. Und du kannst dir vorstellen, also ich hatte damals ja auch schon die Ideen und Sachen gepitcht an unseren Head of HR, der dann gemeint hat, ach, ich nehme das mit in den Jufix mit unserem CFO. Und es ist verpufft. Mhm. Und deswegen also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ich war kurz davor zu gehen. Als mir die Stelle angeboten wurde, hatte ich gerade so die Fühler ausgestreckt, war in ersten Gesprächen mit anderen Firmen, weil ich wirklich gesagt habe, so, ich will in einem Unternehmen arbeiten, wo ich maximalen Impact haben kann, wo ich wirklich eben meine Ideen so umsetzen kann. Das war begrenzt damals auch schon bei Westwing möglich, aber immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hinten herum, aber so zum Beispiel mit unserem CTO habe ich mich sehr gut verstanden. Der hatte auch schon so einen größeren Glauben an das, was HR leisten kann. Das heißt, im Tech-Bereich haben wir damals ganz viele Initiativen schon gelauncht. Da gab es zum Beispiel schon früher dann auch eine Job-Architecture, die wir bei Westwing immer noch nicht hatten, trotz Börsengang, weil ich das da vorgeschlagen habe. Aber ich habe gemerkt, irgendwo sind die Grenzen. Und deswegen eben, als mir die Personalleitung angeboten wurde, wusste ich schon, kannte ich mich selbst. Das wird für mich einfach hardcore frustrierend, wenn ich nicht zumindest die Möglichkeit habe, mich zu beweisen.
Ja, hat ja offensichtlich gut funktioniert. Du hast gerade was gesagt, was ich auch spannend finde. Das ist eine super Überleitung. Also diese Thematik People and Culture auf der einen Seite und Technologie auf der anderen Seite. In Zeiten, wo jede Woche gefühlt AI Quantensprünge macht und dieses ganze Thema, wenn man es aus einer HR-Perspektive oder People and Culture-Perspektive sieht, dann landest du ganz schnell bei Employee Experience oder auch Candidate Experience, was natürlich so personalisiert, wie das heute erwartet wird, eigentlich nur mit guter Technologie geht. Das heißt, die Verbindung dieser Themen wird für mich eigentlich immer stärker. Aha. Und ich höre das auch immer öfter, speziell jetzt auf Konferenzen, oft aber nicht in Deutschland, sondern in anderen Regionen, wo dann oft darüber diskutiert wird, wie stark wachsen IT und People and Culture eigentlich zusammen. Wie ist das bei euch? Wie schaust du selbst eigentlich da drauf?
Ja, so cool, dass du es ansprichst. Das ist nämlich wirklich ein Thema, was mich aktuell total beschäftigt. Und ich glaube, auch da haben wir wieder eine große Chance für uns als HRer, wenn wir uns da jetzt eben schnell genug upskillen und wirklich da auch bewusst positionieren. Es gibt ja jetzt wirklich schon die ersten Unternehmen, wo wirklich so die Rollen auch von CHRO, CTO gemerged werden. Oder tatsächlich auch das Thema AI teilweise sogar im HR liegt. Bei uns ist es so, dass wir das gemeinsam mit Tech angehen, aber wirklich Efficiency Steerkurs haben rund um die Themen AI und Automation, wo sowohl unser CTO als auch ich sitzen. Bei mir kommt noch mein Director Business Partnering mit, bei ihm die VP Product. Aber um eben genau diese Diskussionen zu führen, wo brauchst du das Headcount und wo können wir wirklich auf Tooling setzen? Mhm. Und ich glaube, so wichtig, dass wir uns genau diese Frage stellen und für mich auch so ein bisschen Learning aus der Vergangenheit, nicht einfach blindlings zu wachsen im Headcount, sondern kritisch zu hinterfragen, wo macht es wirklich Sinn? Und tatsächlich ja auch jetzt wieder, wenn man einen Seat at the Table hat, muss man natürlich auch kontinuierlich schauen, ist denn das bestehende Setup aktuell das Beste, was wir haben? Ja. Und da haben wir auch schon wieder harte Entscheidungen getroffen, also gerade auch zum Beispiel im Bereich Content Production. Du kannst dir vorstellen, wie viele Fotografen, Fotografinnen, Videografen, Videografinnen wir in den Teams hatten, weil wir sämtliche Fotos natürlich selbst geschossen haben. Und jetzt mit KI hast du ganz andere Möglichkeiten, Computer-Generated Images zu nutzen. Also auch da zum Beispiel, das war eine Initiative, der Push gemeinsam von People und Culture und Tech tiefer reinzugehen, was ist da möglich, wie können wir wirklich den Output sogar verbessern, was bedeutet das dann aber auch für das Team? Ja. Und das sind eben genau die Fragen, die wir uns gerade an der Schnittstelle stellen müssen.
Ich finde das gut und auch das ist durchaus ja einerseits faszinierend, was technologisch möglich ist, andererseits auch beängstigend und auch, wie soll ich sagen, wieder mit sehr schwierigen Entscheidungen verbunden. Also aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben bei uns in der Employer Branding Agentur auch massiv abgebaut, gerade in den Bereichen. Dann gesagt, ey, AI first, alle Prozesse nochmal hinterfragen und überlegen, wie man eigentlich damit umgehen kann. Und das gehört halt mit zur Rolle dazu. Das macht dann teilweise gar keinen Spaß. Das Thema hatten wir eben schon, nur Am Ende geht es darum, für West Wing das Beste zu machen und das West Wing Schiff auf sicherem Kurs zu halten, sodass er in Zukunft halt auch noch stabil unterwegs sein kann. Das ist das Ziel, ne?
Absolut. Und deswegen Augen auf bei der Berufswahl. Also wenn es HR geht, wenn er sagt, irgendwie, ich möchte das mit Menschen machen und sich das so schön Wetter HR-mäßig vorstellt, da liegt er einfach daneben. Also wenn du HR gut machen willst, dann hast du eben auch dieses Business Acumen. Und das ist genau das, was ich meinem Team auch immer sage. Wir sind erfolgreich, wenn Westwing erfolgreich ist. Wir sind Business Enabler. Dazu gehört aber eben leider auch, solche harten Entscheidungen treffen zu müssen.
Absolut. Wo du es gerade gesagt hast, dieser Satz wird ja so oft gesagt, ne? Die Leute denken immer, ich gehe in HR, um mit Menschen zu arbeiten. Und das hört sich immer dann so an, als wäre das gar nicht der Fall. Ich würde ja immer sagen, natürlich ist das der Fall, aber hey, das hat nicht nur positive Seiten. Und das hat teilweise auch Seiten, genau wie du es sagst, die weit ab von dieser Menschenfokussierung sind, die sich manche vielleicht nach dem Ende, jetzt Achtung, Ironie und Anführungsstriche oben, nach Ende ihres Psychologiestudiums so vorstellen. Ne? Also man wächst halt dann, genau wie du es auch selber erzählst. Ne? Das hat natürlich immer noch mit Menschen zu tun. Und ich glaube nach wie vor, dass Menschen die Essenz einer Organisation sind. Ja? Übrigens, ich finde das ganz spannend. Lass uns mal über die Westwing-Kultur sprechen. Ich hatte auf eurer Webseite da so eine spannende Darstellung gesehen. Wenn man auf die Company-Seite geht, werde ich auch mal in den Shownotes verlinken. Da sieht man dann so einen schönen Kreis, The Westwing Culture Code. Das hat mir gut gefallen. Vielleicht kannst du dazu vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen.
Super gerne. Also erstmal noch zu deinem letzten Kommentar. Absolut. Ich glaube auch, der Mensch steht im Fokus und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also als HRler wirklich dieses Business Acumen zu haben und trotzdem den Mensch im Fokus zu haben und vor allem Menschlichkeit. Ja. Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung auch zu unserem Culture Code. Super spannend, wir haben den letztes Jahr gelauncht. Und das war ein großes Projekt, sage ich dir. Wir haben uns 2022 die Frage gestellt, ob unsere Kultur, wie sie irgendwie historisch gewachsen ist seit der Gründung, überhaupt noch zu unseren Ambitionen passt. Und der Anlass war ein CEO-Wechsel. Also unser Gründer, CEO Stefan, ist raus und hat das Zepter an unseren heutigen CEO Andreas übergeben. Und Andreas hatte eine ganz andere Ambition für Westwing. Also der hat wirklich jetzt gemeinsam mit uns in den letzten Jahren auch wirklich das Businessmodell auf den Haufen gestellt, auf den Kopf gestellt, auf den Haufen geworfen, so sagt man es. Und die Ambition geäußert, wir möchten die European Superbrand in Design werden. Und das ist wirklich ein Anspruch, das ist Champions League. Das bedeutet High Performance, eine krasse Geschwindigkeit, ständige Innovation. Wenn du aber eine Kultur hast, die eher in Richtung, ich sage jetzt mal, Kaffeekränzchen geht, dann hast du natürlich einen Clash. Und ich sage nicht, dass unsere Kultur damals Kaffeekränzchen war, aber es war schon noch so ein bisschen dieses, die Westwing Family, wir haben uns alle lieb, wir sind alle befreundet, was manchmal eben leider dazu führt, dass man dann vor so harten Entscheidungen gerade auch als Führungskraft zurückweichen würde. Und so haben wir uns damals, also wirklich in den ersten Wochen, als ich mit Andreas, dem neuen CEO, zusammen saß, gesagt, wir dürfen nicht nur an der Strategie arbeiten, denn du kennst den berühmten Satz, Culture eats strategy for breakfast. Wir müssen erstmal auch dafür sorgen, ob wir überhaupt die richtige Kultur haben. Und dann haben wir ein Riesenprojekt gestartet, wirklich angefangen mit der Employer Value Proposition, überhaupt mal die Quintessenz zu sammeln, was macht uns denn eigentlich aus? Und dann aber auch wirklich den Status quo zu hinterfragen, auch im Sinne von, what brought us here won't get us there. Was sind die Dinge, die wir uns beibehalten wollen? Und das ist eben dieser Fokus auf Menschlichkeit. Wir haben das damals Genuine Care genannt. Heute nennen wir es Being Human is our Superpower. Das ist nach wie vor eines unserer Culture Code Prinzipien, aber wir haben einen ganz anderen Fokus jetzt auch auf Performance. Also wenn ihr euch die Shownotes anschaut und einmal auf die Homepage geht, werdet ihr sehen, unser Principle, so nennen wir das, nicht Verb, sondern Principle Number One ist we deliver exceptional results. Also es geht erstmal wirklich um den Impact, die Resultate, die wir erzielen. Das war's. Das ist uns extrem wichtig. Aber dann seht ihr im Kreis drumherum das Wie. Und das sind dann 4 weitere Principles, Principle Number 2 bis Number 5, die das, wie wir zusammenarbeiten, beschreiben. Und das umfasst eben sowas wie Being Human is our Superpower. Wir haben das Ganze aber runtergeschrieben in einem Culture Code, also wirklich ein Dokument, an dem wir Wochen, Monate, Quartale lang gefeilt haben, um ganz ehrlich zu sein, weil es uns wirklich auf jedes Wort ankam. Es ist so interessant, wenn man so Werte liest von Firmen und ich denke, die sind so austauschbar. Alle irgendwie predigen Teamwork, Integrität. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn ein Restaurant damit werben würde, dass das Essen nicht giftig wird. Also das ist so die Basis. Mindestanforderungen, aber kein Differenziator. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, sehr klar zu formulieren, wie das Arbeiten bei Westwing ist. Und da auch unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Also wir hatten das vorhin mit der Westwing Family. In unserem Culture Code steht jetzt eben explizit, wir sind keine Familie, wir sind ein Sportsteam, es geht hier nicht um bedingungslose Liebe. Wir haben hohe Ansprüche. Und es steht drinnen, dass bei uns wirklich Veränderung eigentlich die einzige Konstante ist, dass wir immer wieder den Status quo hinterfragen, dass wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, dass sie bereit sind, die Extrameile zu gehen, etc. Also Sachen, die auch eine krasse Selbstselektion, würde ich sagen, ermöglichen. Und das haben wir letztes Jahr abgeschlossen, haben das letztes Jahr dann auch mit einem ganzen Kulturtag an allen Standorten gelauncht und jetzt im vergangenen Jahr wirklich an jeder einzelnen Schnittstelle im Employee Lifecycle verankert, um eben wirklich auch dafür zu sorgen, dass das nicht nur ein schönes Poster an der Wand oder eine Grafik auf der Karriereseite bleibt, sondern dass wir das auch wirklich genau so leben.
Ja, das absolut. Und ich nehme an, dass dann, wenn wir so ein bisschen auf die heutigen Challenges bei dir im Bereich kommen, einiges haben wir schon gerade angesprochen im Laufe des Gesprächs, gerade dieses Thema Verankerung, Umsetzen dieses Wertekonstrukts und spürbar machen, vielleicht sogar auch messbar machen, ein Thema ist, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, das jetzt auch wirklich spürbar zu machen und auch wirklich als Teil der Leistungsbewertung messbar zu machen. Also ich finde eben auch, das eine ist Klarheit. Das ist unglaublich wichtig, sehr erstmal klar zu werden. Was sind unsere Werte? Was brauchen wir, um als Firma weiterzukommen? Aber dann eben als nächsten Schritt Kommunikation. Das müssen alle wissen. Aber dann auch Konsequenz. Also konsequent danach zu handeln. Und deswegen ist es wirklich bei uns so ganz klar Teil der Leistungsbewertung. Auf der einen Seite das Was, das erste Prinzip. Und dann aber auch das Wie, Prinzip 2 bis 5. Ganz klar zu bewerten und dann eben auch zu sagen, beides ist wichtig. Und das war eben das Spannende. Und da hatten wir jetzt auch im letzten Jahr immer wieder Fälle, wo wir gesagt haben, da gibt es Leute im Team, die sind brillant in dem, was sie tun. Aber die passen nicht zu unserer Kultur. Und dann da auch konsequent zu sein, das ist dann eben das Wichtige. Und das ist das, was glaube ich, oft zum Scheitern verursacht, wenn man da dann doch irgendwie das Auge zudrückt und wegschaut, weil die Person nun mal so viel Umsatz reinbringt zum Beispiel. Und da sind wir eben sehr, sehr konsequent darin, sowohl beim bestehenden Team als auch bei Neueinstellungen. Also wir haben gerade jetzt in Q4 und Q1 einen Piloten gestartet für einen Barraiser-Prozess. Vielleicht kennt ihr das von Amazon. Barraiser bedeutet eben, ein Hiring-Manager von außerhalb des eigentlichen Hiring-Teams führt ein Interview, wo es einzig und allein um den Cultural Fit geht. Um da jetzt eben Barraiser die Messlatte zu erhöhen. Und das haben wir gerade pilotiert und das ist unglaublich erfolgreich. Ehrlich gesagt, war ich auch so ein bisschen skeptisch, wie viel das bringt. Und jetzt haben wir doch gesehen, gerade wenn man Stellen irgendwie schnell besetzen möchte, würde der Hiring Manager dann doch mal Abstriche machen bei dem Thema Kulturfit. Da sind wirklich spannende Diskussionen entstanden und tatsächlich jetzt auch schon einige Vetos, wo wir dann Leute nicht eingestellt haben, obwohl sie fachlich perfekt gepasst hätten.
Ja, gut. Man muss am Ende dann auch konsequent sein. Hört sich sehr, sehr spannend an. Was sind die großen Challenges für dich so dieses Jahr? Was muss passieren, damit du, Miriam, Ende des Jahres happy unterm Tannenbaum sitzt, um das mal ganz lapidar auszudrücken?
Ja, also da würde ich jetzt auf meine eigene Leistungsbewertung auch schauen und was sind vielleicht eben noch so die Punkte, an denen ich wirklich noch arbeiten kann. Und tatsächlich ist eine große Herausforderung für mich, dafür zu sorgen, dass wir wirklich in allen Bereichen die gleichen hohen Standards haben. Da würde ich eben sagen, in manchen Bereichen sind wir extrem hoch, extrem gut unterwegs, haben auch eine sehr hohe Talent Density. Und würde ich wirklich eben auch sagen, gerade auf so einer Führungsebene leben die Leute unsere Kultur vor, sind da echte Vorbilder und sorgen aber auch dafür, dass es in ihren Teams so gelebt wird. In anderen Bereichen hängen wir noch ein bisschen nach, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist ganz normal so bei so einem Kulturwandel. Und da ist jetzt mein Augenmerk gerade natürlich besonders auf den Bereichen und besonders auch auf den Führungskräften, wo noch eine gewisse Lücke existiert. Und da haben wir jetzt zum Beispiel gerade ein neues Training spezifisch zum Thema Performance Culture gelauncht. Und das Training halte ich. Das ist ein verpflichtendes Training für alle Führungskräfte bei Westwing an allen Standorten. Und ich nehme mir die Zeit, ich halte dieses Training selbst, immer dann im Wechsel mit einem anderen C-Level-Kollegen. Und ja. Jetzt fragt ihr euch sicher, okay, hatte ich nichts Besseres zu tun? Und die Antwort ist ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Weil Führungskräfte sind nun mal Multiplikatoren und wenn wir da nicht das gleiche Verständnis von Führung, von Performance Management haben, dann wird es auch in den Teams nicht ankommen. Und ich glaube eben, ich würde glücklich unter dem Tannenbaum sitzen, wenn ich sage, das ist mir wirklich gelungen, da nochmal einen Step-up zu machen, dass wir bei Westwing sehr viel näher da dran sind. Ja, ein sehr ähnliches Verständnis in allen Bereichen zu haben und zu leben.
Na cool, also es ist ja schon mal gut, wenn man so ein klares Bild hat, dann gehe ich mal davon aus, dass Weihnachten ganz glücklich verlaufen wird. Ich drücke jedenfalls die Daumen dafür.
Bisschen
Letzte
Zeit ist
Frage.
ja noch bisschen.
Ja, genau. Letzte Frage für heute. Sakon hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Muss gar nicht zwangsweise mit der Arbeitswelt zu tun haben. Vielleicht war es ein Gespräch, ein Erlebnis, ein Buch, whatever. Aber was dich nachdenklich gestimmt hat, was sagst du, also die Gedanken, die teile ich hier mal mit den Zuhörenden.
Ja, ich sage einfach das Erste, das mir gerade sofort in den Kopf geschossen ist. Und zwar war ich letzte Woche auf einem Event vom Freundin-Magazin zum Thema Frauengesundheit. Und das hat bei mir echt so krass nachgeheilt, weil das auch so ein Thema ist, worüber wir gerade auch im Beruf so wenig sprechen. Ich habe heute auch direkt einen LinkedIn-Post dazu gemacht, weil es mir einfach
Noch
nicht
nicht
sofort
gesehen, ja.
geht. Und das, ich meine, das gilt auf der einen Seite für Frauen, aber ich glaube generell, was mich inspiriert daran ist, wirklich auch eine Arbeitswelt zu schaffen, wo wir offener über solche Herausforderungen auch sprechen können. Also sei es eben auch persönliche Herausforderungen, persönliche Leistungsfähigkeit. Bei uns Frauen ist es eben sehr stark auch zyklusabhängig. Oder ja, Kolleginnen, die ich kenne, die in der Menopause sind und da ihre Struggles haben. Und es wird so totgeschwiegen. Und da würde ich mir wünschen, oder fand es eben sehr inspirierend, diesen Weckruf, dass wir einfach auch mal offener darüber sprechen sollten, wenn es uns nicht gut geht. Und eben nicht einfach die Zähne zusammenbeißen, sondern auch einfach mal zulassen, dass es vielleicht einen Tag gibt, wo wir weniger leistungsfähig sind oder anders leistungsfähig sind. Darauf mehr Rücksicht zu geben und auch, das habe ich mir vorgenommen, als Führungskraft, da mal mit gutem Beispiel voranzugehen, mich selbst auch mal verletzlicher zu zeigen und einfach mal offen zu sein, wenn ich irgendwie Bauchkrämpfe habe und deswegen vielleicht lieber zu Hause bleibe, mit meiner Wärmflasche und von zu Hause aus arbeite.
Ich finde
Was
diesen
hältst du denn?
letzten Aspekt, den du gerade sagst, total gut. Und ich glaube, das hat vielleicht dann auch gar nichts in dem Kontext jetzt mit Frauen oder Männern oder welchem Geschlecht auch immer zu tun. Dieses Zeichen als Führungskraft, mir kann es auch mal nicht gut gehen. Und ich höre dann auch da drauf. Ich weiß auch selbst, fällt mir als CEO auch nicht so leicht, mal irgendwie einen Tag krank zu sein. Aber es ist auch ein Beispiel, ne, dass das auch mal drin sein muss und okay ist. Ja, danke für diesen Hinweis. Finde ich sehr gut. Ist auch das erste Mal in über 500 Folgen, dass jemand zum Thema Gesundheit da was gesagt hat. Also
Auf
danke
jeden Fall.
dafür. Du,
Dann wurde es
ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich freue mich sehr. Wir können die Unterhaltung fortsetzen am 10. 11. Juni auf dem Emrys Festival. Da bist du Teil des CHRO-Panels. Freue ich mich sehr drauf und ja, sag erstmal jetzt danke und wünsche dir bis dahin alles Gute.
Ich danke dir, Gero. War sehr schön, hier zu sein und ich freue mich auch schon auf das Embrace Festival im Juni.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.